Forza Frauenfußball wird präsentiert vom Three Stripe Social Club bei Adidas.
Willkommen bei einer neuen Folge von Forza Frauen Fußball. Ja, es geht jetzt nur noch 5 Tage, bis es endlich anfängt mit der Euro. Ich bin Rebecca Spring, Host von unserem Podcast. Und sie ist fast schon Stammgast bei uns, die ehemalige FCZ- und Nazi-Spielerin Fabienne Humm. Schön haben wir dich wieder in der Runde.
Hallo miteinander.
Ja, wir haben ein neues Podcast-Studio. Du hast die Ehre. Du bist der erste Gast da. Wie findest du es so?
Ja, sehr schön, recht modern, ein bisschen warm. Aber ja, ich bin gespannt, wie es rauskommt.
Was sind da die Aussentemperaturen? Für die, die uns nur hören, man kann auch auf YouTube oder auf blick.ch schauen, falls es einem Wunder nimmt, wie so ein Podcast-Studio aussieht. Aber zum Fußball, auch bei uns in der Runde, unser Frau-Fußball-Experte Christian Finkbeiner. Schön bist du auch. Gerade zurückgekommen aus Abtwil zu uns.
Genau, ich war noch in Abtwil gewesen. Jetzt sind ja die Frauen diese Woche im Training gewesen. Und jetzt haben sie eigentlich den letzten Tag dort verbracht, bevor es wirklich so Euro-Basecamp auf Thun geht.
Du hast dir einen Sieg für die Volksseele gewünscht, hast du letztes Mal gesagt. Den haben wir jetzt.
Ja, ich glaube, es war sehr wichtig gewesen. Grundsätzlich. Klar darf man das Resultat nicht überbewerten, aber ich glaube, es war wichtig gewesen, dass man wieder mal gewonnen hat, dass man endlich da die Serie von eine 8 Spiele ohne Sieg beendet hat, dass man Goal geschossen hat, dass die Leute Freude hatten, die im Stadion waren und dass alle auch mit einem guten Gefühl jetzt in die Euro gehen.
Ja, wir reden heute über den letzten grossen Test gegen Tschechien, über die letzten Vorbereitungen jetzt von der Nazi und dann natürlich über den Auftakt am nächsten Mittwoch. Fabian, wir haben uns gestern gesehen im Stadion Zwinti und obwohl es 4-1 war, hast du gesagt, so richtig packt es dich noch nicht. Was hat dich nicht gepackt, trotz diesen 4 Goal von der Nazi?
Ja, also die Stimmung ist super gewesen natürlich. Es sind sehr viele Fans, ich glaube fast 8'000 Fans. Ich finde es immer ein lässiges Stadion, ist recht nah, man kommt viel mit über. Ja, mir hat der Anfang vom Spiel, also es war mehr auf das bezogen gewesen, für den Anfang vom Spiel irgendwie. Es hat mich nicht so gepackt. Es ist auch eben fast 25 Minuten gegangen, bis das erste Goal endlich gefallen ist. Aber ja, man muss sagen, es ist ein Sieg.
Wie viel Selbstvertrauen gibt das jetzt nochmal, auch wenn Tschechien, man muss es ja sagen, ist ein limitierter Gegner gewesen?
Ja, ich glaube, es spielt keine Rolle, ob der Gegner limitiert war oder nicht. Es war ein Test. Es war auch ein wichtiger Test, um zu sehen, wie sind die Leute auch drauf, wie sind die Spielerinnen da. Es sind alle fast alle parat gewesen. Ja, ich glaube, wichtig, das Spiel muss man auch zuerst gewinnen. Und ich glaube, sie haben es wirklich gezeigt. Es hätte auch noch das ein oder andere Goal mehr können fallen. Man hat auch gesehen, dass es doch ein bisschen in der Defensive noch eine Unsicherheit gegeben hat, aber das hat man dann auch können lösen. Ich finde, es war ein guter Test gewesen. Eben, wir haben gesehen, es geht schon noch ein bisschen besser, aber ich bin froh, haben sie endlich wieder mal Goal geschossen.
Also über die Defensive reden wir nachher noch. Zuerst aber zu ein paar anderen Personalien und die, glaube ich, grösste Frage war vorher Goalie-Frage. Wir haben im letzten Podcast geredet, Christian, mit der Lara noch, und ihr habt beide eher zu der Elvira Herzog tendiert. Bist du überrascht gewesen, dass es dann doch die Livia Peng war im Goal, die jetzt wahrscheinlich auch an der EM wird spielen? Oder hat es dann gleich vorher schon Anzeichen gegeben, dass sie das Rennen macht?
Nein, ich habe anfangs auch eigentlich wirklich gedacht, dass Elvira leicht im Vorteil ist. Was sicher vielleicht für die Livia spricht, ist für das Momentum. Oder sie war eigentlich schon das Nummer 2 gewesen. Plötzlich ist dann die Tür nochmal aufgegangen. Sie ist Goalie von der Saison geworden in der Bundesliga. Mhm. Sie hat dann den Wechsel zu Chelsea bekannt gegeben vom Nazi-Camp. Was natürlich alles irgendwie Rückenwind gibt. Mhm. Und das erste Mal, wo ich dann wirklich gedacht habe, das könnte kippen, ist eigentlich am Mittwoch, am Tag vorne gewesen, wo Pia Sundhage eigentlich immer noch nicht wollte sagen, wer spielt. Und Livia Peng hat anfangs Woche nicht 100% mittrainiert. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn eine angeschlagene Spielerin sozusagen wie immer noch im Rennen ist, dann können sie auf die Seite kippen, falls sie 100% fit ist. Und das ist sie offensichtlich. ja, darum ist sie im Goal gestanden.
Und die Leistung, ich glaube, es hat einmal eine leichte Unsicherheit gehabt, aber sonst war sie eigentlich souverän gestern.
Souverän, auch gute Ball mit dem Fuss hat sie gespielt. Sie hat gut dirigiert, sie hat ihre Vorderleute auch mal ein bisschen führen geschickt, wo sie mal ein bisschen zu tief gestanden sind. Ja, sie war 90 Minuten da gewesen. Für mich, ja, vielleicht ist die Entscheidung bei der Pia auf die Livia gefallen, weil sie in der Spielauslösung vielleicht doch den ein oder anderen besseren Ball spielt, mhm. Vielleicht auch ein bisschen weiterkommt mit dem Fuß. Ich weiss nicht, ich bin gespannt, ob es das jetzt wirklich die Entscheidung war ums Nummer 1 oder ob es dann da während dem Turnier oder bis am nächsten Mittwoch doch noch einen Wechsel gibt.
Wie gut kennst du eigentlich Elvira Herzog? Wie für sie ist ja schon brutal. Wirst irgendwie Ende Jahr als klares Eis deklariert und dann kurz vor dem wird er jemand anders vorne angestellt.
Ja, ich kenne ja beide aus der Zeit vom FCZ. Also ich habe mit beiden Goalies gespielt. Ich weiss ein bisschen, was ihre Stärken und was ihre Schwächen sind. Natürlich, ja, brutale Situation. Ich glaube, das ist schon recht viel Arbeit, die sie auch mit ihrem Mentaltrainer in Anspruch muss nehmen. Eben, ich weiss nicht, ob das jetzt die Entscheidung ist oder nicht. Ich würde mich da eigentlich noch nicht so festlegen. Aber ja, ich glaube, wir hatten andere Gedanken gehabt vor ein paar Monaten, weil man doch mal die Nummer 1 war. Aber eben, ich weiss nicht, wie klar das dazu mal kommuniziert worden ist. Ja, aber ganz eine einfache Situation ist sicher nicht.
Die Pia Sündhage hat aber eigentlich gesagt, es ist fix jetzt, oder? Mit der Livia Peng nach dem Spiel. Oder hat sie immer noch so ein kleines Türchen offen lassen?
Sie hat eigentlich ein Türchen offen lassen. Es war noch interessant. Sie hat das Format schon gesagt, gegenüber dem Fernsehen, also Interview vom Spiel. Most likely. Und wir haben sie dann nach dem Match auch gefragt, ob jetzt so mit Livia Peng auch am Mittwoch im Goal steht. Hat sie wieder gesagt, most likely. Und dann auf Nachfrage vom einen Journalist hat sie dann so gesagt, ja, im Fußball kann viel passieren und so weiter. Ja, es ist doch sehr speziell, finde ich, die ganze Kommunikation, auch dass sie so ewig gewartet haben. Und ich gehe schon davon aus, dass sie spielen wird, Livia Peng, am Mittwoch, wenn alles normal läuft. Aber warum Pia da das Hintertürchen gleich noch offen lässt, das ist ein Rätsel. Es ist auch ein Rätsel, warum es so lange gegangen ist. Sie hat nur etwas angedeutet am Mittwoch. Es gibt sehr viele Faktoren, die da rein spielen. Das sind die Leistung auf dem Platz, Trainingsleistungen, eben körperliche Fitness. Aber teilweise, wie die Abwehr vorne dran ein bisschen zusammengesetzt ist. Und dort hat es natürlich auch zwei, drei Fragezeichen gegeben. Also vor allem mit Luana Bühler, weil man lange nicht recht gewusst hat, ob die wirklich fit wird. Ja, es bleibt ein Rätsel. Und viele fragen sich natürlich schon, ja, ist das kommunikativ clever, oder? Weil letztendlich dann halt gleich beide Goalie lange nicht recht gewusst, dann wie ist jetzt so?
Sie scheint irgendwie ein bisschen Raum für Spekulationen offen zu lassen. Es hat ein paar Überraschungen gegeben, gestern auf dem Matchblatt. Zum Beispiel auch das Triola Cimaili, wo immer wieder als Wackelkandidatin gelten hat, jetzt den Vorrang bekommen vor der Sydney Schertenleib. Und bei ihr muss man sagen, der Trennpass in der 15. Minute zu der ersten guten Offensivaktion, dann das Goal, dann der Traumassist auf Treuteler. Also ich glaube, bessere Werbung könnte man fast nicht machen für sich.
Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich erhoffe mir, dass Pia ihr mal eine faire Chance gibt. Jetzt hat sie gestern die faire Chance bekommen, hat einen richtig guten Match gespielt, hat auch ein bisschen aufblitzen lassen, was ihre Klasse ist. Ich glaube, es hat auch im Schweizer Spiel gut getan, mal eben eine Aktion, die niemand erwartet. Obwohl, sie hat ja noch gesagt, wir haben es im Training geübt. Kann man nachher immer sagen, wenn es funktioniert. Aber nein, so ein bisschen der Spielwitz. Eben, es hat funktioniert mit der Gary. Sie haben sich verstanden, auch mit den Aussenläufern in der ersten Halbzeit. Es hat gute Aktionen über aussen gegeben. Ja, also ich finde, sie hat sich da wirklich etwas, oder sie hat da einen Schritt vorwärts gemacht. Auch eben, dass es vielleicht für am Mittwoch in die Startelf langt. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Startelf von der ersten Halbzeit auch die Startelf wird sein, die am Mittwoch auf den Platz geht.
Reuteler, Cimaili könnte das Traumduo werden in der Offensive, wenn man auf eure Nazi-Noten schaut. Ich glaube, beide haben das 5 und somit die besten Noten bekommen vom Team.
Ja, also ich glaube, bei der Geri Reuteler ist keine Diskussion. Sie hat es einmal mehr bewiesen. Sie ist eine absolute Topform, hat eine super Saison gehabt, aus meiner Sicht. Eine, die am heissesten ist momentan in dem Nazi-Camp. Und sie wird sowieso spielen. Die Frage ist auch ein bisschen mehr bei ihr, ob sie ganz vorne spielt oder vielleicht dann gleich nur im Mittelfeld. Bei der Rheola Gemayli habe ich Fragezeichen, nicht wegen ihrer Leistung. Wie Fabi gesagt hat, sie hat die Chance gepackt und sie hat gezeigt, dass sie eine absolute Option ist. Nur das Problem ist die Nazi, also ist eigentlich ein schönes Problem. Hat sehr viele offensive Optionen. Oder ich meine, Sidney Schwerterleib, die hat sicher auch nicht gespielt, die ist erst am Montag eingerückt. Wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein, zwei härtere Training vielleicht gehabt haben nach zwei Wochen Ferien. Und möglicherweise hat man sie auch nicht von Anfang an gebracht, genau wegen dem. Und ich glaube, sie, also das ist ja kein Geheimnis, sie irgendwo immer noch natürlich über die Rheola steht. Aber die Rheola hat einfach gewisse Qualitäten, die sie reinbringen kann, vor allem, wenn die Mannschaft den Ball hat. Ich glaube, wenn es dann ums Defensive geht.
Und so ein bisschen der Torhunger, zum den Drang zum Goal.
Ja, ich meine, sie hat bei Eindhoven viel Goal und Assist gemacht, also, dass sie es kann. Sie ist in der Luft sehr stark, was Pia immer wieder betont. Also sie hat schon ein Element, wo man nicht so viel hat in dem Team. Aber eben die Frage ist dann, und Fabi, ich kann das vielleicht besser ausführen. Es kommt ja dann eigentlich immer darauf an, wer mit wem, gegen welchen Gegner, was macht am meisten Sinn, auch taktisch. Und wenn du so viele Optionen hast, gibt es dann natürlich viel mögliche Szenarien.
Gibt es denn ein Szenario, wo Treuteler, Gemayli und Schwerterleib siehst in der Startelf?
Ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie sie taktisch auftreten. Auch eben, was braucht man im Spiel? Ich würde es jetzt eher so sehen, dass man wahrscheinlich mit der Rheola auch ganz klar abmachen wird, was ihre Rolle ist, dass das auch mal klar ist. Und ja, wer weiß, wieso nicht, für die letzten 20 Minuten, wenn man noch ein Goal braucht. Ich glaube, Rheola ist schwierig zum Verteidigen, genau auch wie eine Sidney. Man hat es gestern gesehen, wenn sie mal am Ball ist, wenn sie mal da richtig Verteidigung läuft, sieht sie die Räume, wo sie sich her muss bewegen, mit dem Ball sehr stark, gute Pässe gespielt. Ja, wieso nicht? Mal gegen den Schluss, wenn man das Goal braucht, alle drei zusammen. Also ich wäre offen.
Aber von Anfang an, du bist ja eh nicht ganz happy mit dem System, wo Pia Sündhage spielt. Was wäre denn so dein Vorschlag, dass man die drei Spielerinnen, die in Form sind, alle kann einbinden kann?
Ja, ich bin nicht Fan vom System, einfach weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Mambeni auf der rechten Seite verschenkt ist. Und zwar, auch gestern hat man irgendwie das Gefühl gehabt, sie weiß gar nicht so recht, was sie soll machen. Soll ich eher tief stehen, soll ich vorne pressen? Denke ich erst kurz vor der Pause eigentlich eine gute Aktion gehabt, wo sie dann auch ihren Speed und das, was sie offensiv eben auszeichnet, hat können in der Szene zeigen. Ja, also ich finde es ein Gemurks, ich finde es passt nicht ganz und ich finde es ist auch nicht zwingend nötig, dass man mit dieser Fünferkette spielt, aber jetzt zieht sie es durch. Ich meine, sie hat dann umgestellt nach einer Stunde auf ein 4-3-3. Klar, man muss immer ein bisschen aufpassen, der Match wird dann offener, der Gegner ist dann vielleicht auch physisch nicht mehr ganz so auf der Höhe und so weiter. Eben die Schweiz hat natürlich sehr gut gewechselt, sprich mit frische Kräfte, rein, talentierte, gute Spielerinnen. Aber ja, ich finde einfach, Iman Böhne wirkt ein bisschen unglücklich. Recht.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich habe das Gleiche gedacht in Vinti. Sie hat sich wie nicht so richtig durchsetzen dort, ist oft viel zu defensiv. Hast du Erklärungen dafür, wieso ein Pia Sündhage so daran festhalten könnte, dass jetzt eben Iman Böhne auf der Aussenposition ist, wo sie dann halt sehr viel auch im Defensiven ist?
Ja, ich hätte jetzt gestern gerne mal noch gesehen, wenn sie auch in der ersten Halbzeit umgestellt hätte auf ein 4-3-3, was sie dann für eine Position würde einnehmen. Aber ja, wie der Christian gesagt hat, man sieht ihre Klasse, wenn es gegen Führer geht. Nur hat es nicht so viele Aktionen, wo sie sich kann zeigen kann. Darum geht sie dort ein bisschen unter oder ist sie verschenkt. Ich hätte sie auch lieber ein bisschen weiter vorne, weil für mich eben ist sie auch so eine Spielerin, die gerne ins 1 gegen 1 geht, die mutig ist, die probiert, die auch mal schiesst. Sie kann das alles. Und ja, es wäre spannend, mal von ihr oder von der Pia zu hören, was ihr Grund ist, dass sie dort hinten antut.
Kennst du Gründe auch nicht genau? Was sagt sie eigentlich so, wenn man sie auf das anspricht? Nichts mega konkret.
Sie hat natürlich schon mehrmals sie auf, also praktisch wird sie ja in der Pressekonferenz in den letzten paar Spielen auf das angesprochen. ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum Pia das System ausgesucht hat. Sie hat das auch eigentlich schon mehrmals erklärt. Sie haben vorne, wo sie ja übernommen hat, auch anders gespielt teilweise. Also andere Systeme, 4-4-2, 4-3-3. Sie sagt auch, das Team sei relativ gut fähig, auch können wechseln innerhalb von einem Spiel. Und ich glaube, das 3-5-2 oder 5-3-2 hat sie so ein bisschen als Hintergedanke, wenn irgendwann der Moment kommt, dass man gegen grosse Spieler da dem Team, ein richtig groß, England, Deutschland, Spanien, wo ich das Gefühl habe, damit man dort vielleicht eine kleine Chance hat, müssen wir System spielen, defensiv stabil und dann mit schnellem Umstaltspiel vorne. Im letzten Herbst haben sie es zweimal testen gegen Deutschland, gegen England. Gegen Deutschland war die erste Halbzeit echt gut gewesen, die zweite für den weniger, man hat 6-0 verloren. In England war es gerade umgekehrt gewesen, da hat die erste Halbzeit nicht so gut ausgesehen, die zweite Halbzeit ist aber möglicherweise fast die beste gewesen in der Ära Sundhage. Und dort, das ist eben auch ein Grund, dort ist die Mann Böhne ganz vorne. Oder? Wo sie dann aggressiv drauf Pressing gemacht hat, eben mit ihrer Schnelligkeit, mit ihrer, ich finde auch, so eine gewisse Lust und Euphorie und unbequem für den Gegner hat sie Dampf gemacht. Und ja, klar, vielleicht ist jetzt das ein verklärtes Bild, das ich ein bisschen im Kopf habe von dem Abend in Sheffield damals, aber mir hat sie einfach dort besser gefallen. Aber eben, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie so stur das System durchzieht. Weil sie, glaube ich, schon glaubt, falls wir im Viertelfinale so gegen einen Grossen haben und nicht einfach untergehen wollen, dass wir vielleicht mit dem eine kleine Chance haben, auch einen Grossen zu ärgern.
Es gilt einfach zu hoffen, dass es dann auch funktioniert gegen Gruppengegner, die eben nicht das Kaliber von England, Frankreich und Co. sind. Eine, die auch gefehlt hat gestern, ist Kapitänin Lia Welti. Ich wollte jetzt dann gerade noch über sie reden. Zuerst darf ich aber wieder verkünden, dass wir wieder Tickets verlosen. Wir kennen es schon langsam. Und zwar für ein Viertelfinalspiel am Samstag, 19. Juli, am 9. Uhr am Abend in Basel. Dort kommt es zu der Begegnung vom ersten aus der Gruppe D und zweiten aus der Gruppe C. Also Top-Teams wie Deutschland, Schweden und die Hammergruppe. Ja, dort ist D mit Frankreich, England. Die könnt ihr live sehen. Und zwar könnt ihr uns ein Mail schreiben an forza@blick.ch. Und das Mal hätten wir gerne einen Resultattipp für das Auftaktspiel zwischen der Schweiz und Norwegen. Und wenn ihr richtig tippt, dann könnt ihr vielleicht Tickets gewinnen. Dann für das Spiel. Und natürlich müssen wir es bis am Mittwoch abschicken, weil nachher gilt es dann nicht mehr. Genau, die Lia Welti. Ich habe es angetönt. Pia hat im Vorfeld gesagt, dass sie eine Halbzeit werde spielen. Das war nachher nicht der Fall gewesen. Das ist ja vor dem Spiel schon klar geworden, wo sie da gar nicht umgezogen gekommen ist und geehrt worden ist für ihr 125. Nazi-Spiel. Kennt ihr da Hintergründe, wie es aussieht mit ihrem Fitnesszustand?
Ich habe keine Informationen dazu. Aber ja, ich glaube, sie haben es auch gestern gesehen. Es hätte gut an, wenn Lia auf dem Platz wäre. Darum erhoffe ich mir eigentlich, dass sie für den Mittwoch fit ist. Und ich sage, das gestern war wichtig, aber der Mittwoch zählt und dort gilt es ernst. Also besser sie ist dann ready wie gestern.
Ja, sie hat meine Informationen am Mittwoch trainiert, also das Abschlusstraining voll mitgemacht. Offensichtlich hat man dort ein bisschen überpaced. Was das im Detail heisst, kann ich nicht sagen. Sie hat dann einfach gesagt, nach dem Match, also wir hätten kein Risiko eingehen. Und darum habe ich entschieden, dass sie gar nicht spielt. Ja, für mich schon ein grosses Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist 6 Tage vor dem Turnier. Ihren letzten Ernstkampf hat sie bestritten Anfang Juni gegen Norwegen. Man weiss, dass sie körperlich Probleme hatte, die ganze Rückrunde schon. Trotzdem, ich habe jetzt das Gefühl, eine Halbzeit gegen Tschechien vielleicht nicht das Schlechteste gewesen, einfach ein bisschen fürs Gefühl. Aber ich glaube, Fabi, das gleiche Problem hat sie schon vor 2 Jahren gehabt, der WM. Dort ist sie ja dann auch erst auf den Startspiel in den Philippinen.
Ja, genau, dort war es eine ähnliche Situation gewesen. Und ich glaube, es auch vor England war es eine ähnliche Situation gewesen. Natürlich ein Ausfall. Aber eben, ich sage, wenn jetzt das nur gestern war und für den Mittwoch, wenn sie dann dort parat ist, sind wir alle froh. Und wenn es nicht für den Mittwoch langt, hat es genug andere Spielerinnen, die den Platz reinnehmen können, halt auf ihre Art. Aber das schadet nicht. Ich glaube, man hat es auch gestern gesehen, noch im Iveli hat einen guten Match gemacht, hat sie ein bisschen probiert zu ersetzen. Ja, also Optionen wären dumm.
Aber du hast ja vorher gleich gesagt, sie fehlt auf dem Platz. Man müsste vielleicht auch sagen, sie war vorher nicht in Höchstform gewesen, wie wir sie auch schon kennt haben. Aber wo hast du jetzt am meisten gesehen, dass Lia Welti jetzt gegen Tschechien nicht auf dem Platz gestanden ist?
Ja, ich finde immer so ein bisschen ihre Art, wie sie Fußball spielt. Sie kann das Tempo rausnehmen, aber wenn es dann auch mal ein bisschen schneller muss gehen, kann sie das Tempo dann beschleunigen und halt ihre Spielübersicht. Ich sage jetzt eben auch, gestern hat es 2-3 Situationen gegeben, wo vielleicht Lia den Ball auf die Aussenbahn gespielt hätte und nicht einfach nur der Kollegin nebendran angespielt hätte. So ein bisschen die Aspekte finde ich der Lia in ihrem Spiel immer recht wichtig. Und es gibt auch der ganzen Mannschaft der Sicherheit. Also auch dazu mal, wo ich noch gespielt habe, wenn sie auf dem Platz war, ist immer ein bisschen mehr Ruhe da gewesen.
Wie viel Unsicherheit auf der anderen Seite löst es aus, wenn man eben jetzt nicht zum ersten Mal so kurz vor so einem grossen Turnier so ein Szenario mit der Kapitänin hat?
Ja, ich glaube, mir hat es jetzt auch ein paar Mal gesehen, wo sie nicht gespielt hat, wo sie verletzt war. Es funktioniert, es ist einfach anders. Und ich glaube eben, es ist ein Eröffnungsspiel, da werden alle Freude haben und alle nervös sein. Und ich glaube, dort ist wichtig, dass man einen guten Plan hat. Und eben, wenn sie dabei ist, wär's schön. Wenn sie nicht dabei ist, hat man eine andere Option. Und ich bin überzeugt, dass auch die Spielerin, die Lia würde ersetzen, ihren Job würde machen.
Moron, Iveli und Valotto, eine Option. Ohne Lia Welti.
Ja, für mich ist klar, also wenn Lia nicht spielt, dass die Iveli wird sowieso spielen dann. Vielleicht spielt sie auch, wenn Lia spielt. Sandrine Moron wird jetzt nicht unbedingt die Startaufstellung sehen, aber klar, ihr wird sich schon Gedanken machen, wenn man wirklich ein, zwei Tage vorne sieht, dass es nicht lange, beziehungsweise vielleicht das Risiko zu gross ist. Komisch, das klingt, aber eigentlich ist ja Norwegen irgendwo durch ein bisschen das Jokerspiel. Also auf dem Papier sind eigentlich die zwei, die man hinter sich muss lassen, ist Island und dann Finnland. Und wenn das Risiko eingeht, dass ein Captain im ersten Spiel vielleicht dann je nachdem schon wieder ausfallen könnte, und zwar für den Rest vom Turnier, wird man vielleicht auch nicht eingehen, aber ja, es ist sehr schwierig, glaube ich. Ich meine, spielen will sie sowieso, eben im Auftakt, ausverkauft sie Jockeli. Alle haben seit Jahren, zwei Jahren darauf hingefiebert. Eben, auch taktieren in einer Gruppe ist sicher auch nicht das Beste. Also nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich meine nicht, dass man jetzt den Match herschenkt, aber ich glaube, die Gedanken muss man sich machen, weil ja, eben, das Turnier kann unter Umständen 2-3 Wochen gehen.
Hoffentlich.
Oder? Und ja, 10 Tage geht sicher, oder? Und das ist schwierig. Also
ja, Spielerin. Aber ich sage, du hast Optionen.
Ja.
Also, was wäre denn für dich die beste Option?
Ja, ich würde eben mit der Iveli sicher starten, wenn es der Lia nicht geht. Und dann ja, sehe ich auch noch die Option, dass man die Geri eine Position zurücknehmen könnte. Also ja, eben. Ich sage, die Optionen wären da. Aber jetzt hoffen wir, dass da alles gut kommt. Ich glaube, die medizinische Abteilung hat einen grossen Job, den sie jetzt machen müssen.
Vielleicht gehört es ein bisschen dazu, dass der Captain da ein bisschen Unsicherheiten hat noch vor einem Turnier. Bei den Männern haben wir ja letzten Sommer mit dem Xhaka das Gleiche gehabt in Deutschland. Eine andere Baustelle ist sicher noch die Defensive. Nach dem 1-0, das schnelle Gegengoal, es war völlig chaotisch. Man konnte ihnen fast nicht zuschauen. Sie haben den Ball dort nicht weggebracht und auch sonst irgendwie nicht so souverän. Da muss man sich vielleicht schon noch ein bisschen Sorgen machen, auch wenn dann ein anderer Gegner kommt als die Tschechinnen, die ja doch eher limitiert waren.
Ja, das Goal, das sie bekommen, ist sehr unglücklich. Ein richtiges Ping-Pong-Goal. Irgendwie niemand hat recht den Ball können klären. Da war Unsicherheit da. Vielleicht hat man sich zu fest gefreut, dass man da 1-0 in Führung gegangen ist oder sich so ein bisschen beflügeln lassen hat. Aber sonst hat mir eigentlich gedacht, in der Defensive sind gute Aktionen da gewesen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, eben dort einmal mit der Livia, wo sie den Ball nicht genau gehabt hat. Aber sonst hat mir eigentlich defensiv einen sicheren Eindruck gemacht, auch mit dem Rausspielen. Auch mit dem Wechsel, also erste Halbzeit, zweite Halbzeit, hat für mich gepasst. Ich weiß nicht, wie hast du gesehen?
Ich finde, es ist schwierig zu beurteilen, wie der Gegner natürlich schon nicht das Kaliber hat, was dann nächsten Mittwoch ist. Eben das Goal, klar, sehr, wohl, ich muss sagen, wirklich schlecht. Klar, nach dem Goal kann man immer mal ein Goal bekommen. Was mich dort einfach auffällig ist, mir fehlt so ein bisschen die letzte Konsequenz. Mhm. Oder jetzt will ich den Ball und jetzt haue ich den raus oder kläre den oder lasse einfach nichts anbrennen. Weil ich glaube, was sich die Nazi nicht erlauben kann, ist dumme Goal kassieren. Ich glaube, für das ist der Marge zu klein an diesem Turnier. Und man hat ja gemerkt in den anderen Matchen, wo es jetzt eben Fehler gegeben hat, dass das dann schon, je nachdem, kann ein grosses Handicap sein. Und das fehlt mir ein bisschen. Obwohl, ich muss jetzt sagen, also ich finde jetzt gerade Viola Caligaris, die ja nicht so viel gespielt hat bei Juve, aber hat sich jetzt doch jetzt irgendwie reingebissen über die Spiele. Ich meine, Julia Stierli hat eigentlich eine gute Saison gehabt bei Freiburg. Bei Luana wissen wir, Bühler ist ja, das Problem ein bisschen physisch. Ja, ich glaube, die müssen sich einfach die müssen am Limit spielen und wirklich irgendwie ihren Job machen, zusammen mit dem Goalie, damit man dort eben nicht irgendwie noch plötzlich wirklich ein Problem bekommt.
Und dort haben wir halt auch nicht so viele andere Optionen.
In der Innenverteidigung jetzt, oder?
Ja.
Ich sage immer noch, dann könnte man das System umstellen. Ich sage, man kann Noel als Außenverteidiger laufen lassen, man kann es als Innenverteidiger. Ich finde, es hat viele Spielerinnen, die innen oder außen spielen können. Klar, man wünscht sich nie eine Verletzung oder dass eine Spielerin ausfällt. Wie du sagst, der Gegner ist jetzt nicht mega stark sind, aber ich finde, das, was sie gezeigt haben, hat jetzt für mich keine Unsicherheit ausgestrahlt, außer eben die Situation beim Gegengoal.
Könnte ja Walti noch hindern.
Ja,
Iveli hindern.
Hast du wieder genug Optionen?
Also das ist schon klar, aber es ist sicher nicht, sage jetzt nicht Gameplan, den man hat für das Turnier. Ständig glaube ich schon, es hat Stierli, Caligaris, Bühler in der Innenverteidigung verheben. Klar, Noel Moritz könnte auch in einer Viererkette Innenverteidigung spielen, hat sie ja in Neuseeland auch gemacht. Aber eben, wenn man vergleicht mit anderen Mannschaftsteilen, ist die Verteidigung schon relativ
Baustell.
Dünn. Zumindest einfach dünn besetzt. Oder wie vorne, ja, wie wir vorne schon diskutiert haben, hast du irgendwie schon mehr Optionen für weniger Platz.
Ja. Wir reden jetzt dann gerade noch über die Nazi-Gegnerinnen, die ja auch gespielt haben, und jetzt noch über die letzten Vorbereitungen. Aber wir haben noch mal etwas zum Gewinnen. Man merkt, es ist EM da ganz viel zu vergeben. Christian, dich habe ich letztes Mal schon gefragt. Es geht um ein Tippspiel. Du bist da auch angefragt worden, gell, zum ein bisschen EM-Tippen.
Ja, es ist recht gross, habe ich das Gefühl. Es gibt mehrere Tippspielmöglichkeiten. Und ja, ich habe da schon beim einen oder anderen mitgemacht. Aber ja, eigentlich bin ich wirklich ein Jette. Ich habe einmal in einem Tippspiel, wo wir beim FZ hatten, mitgemacht. Und dort war, wer wird Europameister bei den Männern. Und ich weiss auch nicht, aus irgendeinem Grund habe ich Portugal gesagt und sie haben auch wirklich gewonnen. Also dort habe ich mal Glück gehabt, aber sonst,
Dann sag jetzt bitte das mal die Schweiz und dann.
Ja, nein.
Jetzt vielleicht, aber das ist vielleicht sehr illusorisch. Wir haben auch ein Tippspiel beim Blick auf tippspiel.blick.ch. Dort kann man ganz viele coole Preise gewinnen. Ein iPhone, eine Playstation, wo wir letztes Mal erfahren haben, dass der Christian nicht brauchen kann, weil er keine Playstation spielt. Aber falls ihr das spielt, könnt ihr ja mitmachen. Genau. Schauen wir noch ein bisschen auf die Vorbereitung. Eben, du bist jetzt gerade aus Abtwil gekommen. Das ist jetzt noch die letzte Nacht in Abtwil und dann geht's auf Thun. Wir haben jetzt gerade einen grossen Bericht gebracht im Blick über das Hotel in Thun, wo sie wohnen, den Ort. Fabienne, wie wichtig ist das eigentlich an so einer EM, wo man wohnt oder wo man stationiert ist? Schaut man sich das gross an oder ist das schlussendlich nachher eigentlich egal?
Nein, es ist schon wichtig, dass man so eine Homebase hat, wo man sich wohlfühlt, wo man weiss, es gibt gutes Essen, die Zimmer sind gut. Wir sind schon öfters mit den Nazis dort gewesen.
Ist es gut?
Mega schönes Hotel. Ich war auch schon privat ein Wochenende in diesem Hotel gewesen. Also ja, ich glaube, sie haben alles, was sie brauchen. Sie können spazieren, sie haben den See, sie haben gute Trainingsmöglichkeiten. Man kommt auch an das Spiel her. Es ist halt ein längerer Anfahrtsweg. Aber ich sage, es ist wichtig, dass man sich als Mannschaft wohlfühlen kann. Und das wird dort auf jeden Fall der Fall sein.
Schweiz hat einen von den weiteren Anfahrtswegen, wenn man alle drei Spiele zusammenzählt. Ist das noch eine grosse Zusatzbelastung oder muss man in der Schweiz sagen, unser Land ist so klein, da kommen die paar hundert Kilometer auch nicht so drauf an?
Ja, ich finde, es ist nicht mal so schlecht, wenn man noch ein bisschen länger im Gar sitzen kann, eben sich vorbereiten auf den Match und nicht einfach im Gar sitzen, 10 Minuten fahren und dann ist man im Stadion. Sondern ja, dann hat man noch ein bisschen Zeit, kann man sich auch noch ein bisschen ablenken und dann ist man recht, oder kann man sich gut fokussieren und ist rechtzeitig parat, wenn das Spiel losgeht.
Was haben ihr dort eigentlich so gemacht? Musik gehört oder noch einen Austausch? Oder ja, ist man da so ein bisschen im Tunnel?
Ganz verschieden. Eben, es gibt ein paar, die Musik hören, es gibt ein paar, die noch irgendeinen Film schauen, es gibt ein paar, die Videos von sich selber schauen, wo ein Zusammenschnitt von ihren Highlights, ganz verschieden. Es gibt auch ein paar, die schlafen. Ja. So ein bisschen jeder das, was sie braucht.
Ja. Was ich noch spannend gefunden habe, sie haben ja da irgendwie ausgerechnet, wie viel das etwa gekostet haben. Am günstigsten sind die Schwedinnen in Zug. Das sind etwa 200 Franken pro Nacht. Das ist natürlich ganz grob einfach, glaube ich, von irgendeinem Reiseportal haben sie das ausgerechnet. Bei der Schweiz sind es knapp 400 Franken pro Nacht in dem Hotel. Bei den Engländerinnen, die sind im Dolder Grand. Was denken ihr, was kostet dort etwa Nacht?
Keine Ahnung.
Darfst du ja nicht sagen.
Du weißt es.
Hast du den Text geschrieben?
Nein, nein, geschrieben hat nicht der Christian, den habe ich noch geschaut. 2000 Franken.
Ja. Genug. Kann man sich leisten als Europameisterin.
Aber zum Glück kann ja Geld keinen Titel kaufen. Genau, das noch ein Abstecher da in der Hotelbranche. Schauen wir noch schnell auf die Nazi-Gegner Norwegen. Die haben gegen Schweden verloren, 0-2 in Oslo. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, Norwegen, so ganz stimmt es dort nicht.
Ja, ich habe gestern das Resultat gesehen. Ich habe gesehen, dass Norwegen verloren hat, Finnland auch. Mhm. Island habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht,
ich habe gar nicht gespielt.
Ah, okay. Ja, sonst kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Eben, ich weiss das letzte Spiel, wo die Schweiz gegen Norwegen hatte. Aber ja, das sagt wahrscheinlich nicht so viel aus. Ich bin gespannt, auch wie sie sich können fangen können, auch wie sie dann werden auftreten. Aber ja, ich glaube, der Vorteil im Eröffnungsspiel ist schon auf der Schweizer Seite, einfach auch vom Publikum her. Eben, man spürt auf der Straße auch langsam die Euphorie. Überall sind Fahnen, Werbung wird gemacht, eben ein Fanmarsch gibt's zum Stadion und ja, ich glaube, so die Euphorie beflügelt und ja.
Ja, muss ich sicher auch sagen, Schweden ist auch ein anderer Gegner als Tschechien, also das kann man nicht vergleichen. Ja, Fall, ja. Aber ich glaube, auch mit dem letzten Spiel, mit dem Jahr, du hast vorher gesagt, Norwegen ist kein Jokerspiel, aber ich bin nach wie vor überzeugt, wenn vorne die Goal fallen, die wir letztes Mal irgendwie nicht angebracht haben, dann können wir die Norwegerinnen absolut schlagen. Wir nicht irgendwie reingehen, Ziege holen wir uns gegen Island und Finnland.
Nein, verstecken muss man uns sicher nicht. Auch die zwei Spiele in der Nations League, auch wenn man die knapp verloren hat, ist man ein Spieler, ist nicht unbedingt schlechter gewesen. Und, also ich habe mit einem norwegischen Journalist die Woche Kontakt gehabt. Es ist dann schon auch nicht so, dass die jetzt kein Problem hätten in ihrer Vorbereitung. Also ich meine, da der Hegerberg, eigentlich eine von den bekanntesten, einmal Ballon d'Or-Gewinnerin gewesen. Hat eine schlechte Saison gehabt bei Lyon. Nicht viel gespielt, ist Captain. Spielt aber auch der Nazi offensichtlich nicht so, wie man es erwartet. Graham Hansen, Superstar, Manum, sie haben x Spielerinnen, Gyro Reiten und so weiter, die eigentlich von den Clubs, die spielen, denkst du, okay, auf dem Papier, die sind wirklich stark, aber auch die Chemie in dieser Mannschaft ist nicht die beste. Das war zumindest vor 2 Jahren so, als Neuseeland richtig Lampen hatten, was man dann im Nachhinein auch ein bisschen so erfahren hat, untereinander. Und ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt das Team ist, das absolut alles top parat ist, das Timing perfekt stimmt. Wir, eben, und denken wir uns nicht. Ich meine, ihr habt vor 2 Jahren gespielt gegen Norwegen. Ist aus meiner Sicht sehr ein cooler Match gewesen.
Das 0-0, oder?
Ja, bei Wind und Wetter, Regen. Und, aber es war mega cool gewesen. Hat auf einer Seite 3-4 gute Chancen gegeben, 2 gute Goalie. Ja, es war ein Kampfmatch gewesen, auf Biegen und Brechen. Und, ich glaube, so mit dieser Attitude muss irgendwie in die Schweiz auftreten, oder? So ein bisschen das Emotionale, so, dass wirklich, okay, wir wollen jetzt wirklich etwas reissen da. Und ich glaube, dann, ja, da kommt das Publikum, da kommt irgendwie gegenseitig so ein bisschen die Euphorie und man merkt, und doch, könnte etwas Gas von dem her. Eben, wir müssen das sicher nicht verstecken von Norwegen.
Ich hoffe einfach, dass die vier Goale jetzt gegen die Tschechien so einen kleinen Knopf gelöst haben, weil wir haben gegen Norwegen letztes Mal auch nicht mehr gefunden. Sie sind eigentlich gut am Ball, sie haben viel Ballbesitz gehabt, aber immer so, wenn sie in die 16er oder in die Nähe gekommen sind, hat so ein bisschen die letzte Konsequenz gefehlt. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt fällt das Goal gerade in der nächsten Sekunde. Und ich wünsche mir einfach, dass vielleicht auf den letzten Metern noch ein bisschen mehr Durchsetzungswille kommt. Und so wie bei der Sydney Schertenleib, finde ich, hat man gemerkt gegen Tschechien, sie wollte jetzt unbedingt das Goal machen, zweimal abgezogen. Das finde ich jetzt eigentlich noch gut, dass man wirklich das einfach versucht.
Ja, und eben, wenn man das letzte Mal schon anschaut, was halt sehr früh 1-0 zurück sind, es ist dann irgendwie für die Norwegerin auch ein bisschen einfach. Und ich glaube, Fabi, du weißt das sicher auch, wenn sich natürlich eine Mannschaft dann ein bisschen zurückziehen kann, mal ein bisschen auf Abwarten spielen, die Träume sind dann eng. Ich kann mir gerade vorstellen, als Mittelstürmerin total mühsam, weil irgendwie ist kaum Platz, oder? Eben, wenn dann vielleicht der Pass genau keine ganz stimmt, wird es einfach schwierig, oder? Und darum, ich glaube, wenn man das Spiel offen kann halten kann, dass es eben dann auch Räume gibt, oder eben mit einem gewissen Tempospielerin, eben mit einer Seitenschertenleib, kann ich mir schon vorstellen. Ja, dann kommt man auch zu mehr Chancen und dann gibt es vielleicht wirklich das eine oder andere Goal noch mehr.
Ja, ich sage, es ist immer schwierig, wenn du dir mega viel vornimmst für ein Spiel, dann bekommst du, glaube ich, in der 14. Minute das Gegengoal. Ja, dann ist es schwierig, dass du dich wieder kannst fangen. Aber ja, ich glaube, ich sage, das Eröffnungsspiel ist nun mal etwas anderes.
Ja, und jetzt fängt sie ja bei Null an. Dort haben sie gewisse Münze gewonnen. Das ist auch nochmal eine andere Ausgangslage.
Ja, und eben, ich sage, ich bin positiv gestimmt. Das wird ein guter Match sein. Und ja, wir werden alle auch dort sein, das Spiel sehen. Ja.
Finnland, hat jemand von euch die ganze Partie gesehen oder habt ihr nur das kuriose 2-0 von Holland noch angeschaut?
Ich habe nur die Highlights, also die zwei Goal gesehen.
Ja, das war ein lustiges Goal. Also lohnt sich zum Schauen.
Ja, würde ich mal googlen und dann, nein, man will ja niemandem so etwas wünschen, aber wenn es die Schweiz da auch ein bisschen zu Goal kommen lässt, dann sagen wir natürlich nicht. Nein, genau. Ja, ich glaube, wir kommen schon langsam gegen den Schluss. Ich glaube, wir ziehen das Fazit, es sind alle drei schlagbar, einfach wird es nicht. Fabi, eigentlich noch so allgemein, ich habe dich, glaube ich, gar nie gefragt, wer ist für dich so Top-Favorit auf den Titel?
England oder Deutschland, ja, sind so ein bisschen meine Favoriten, weil ich finde, so die Deutschen sind recht stark in der Offensive.
Mhm.
Und von dem her, ja, bin ich gespannt, aber irgendwie, ja, so das erste Gefühl ist England.
England. Frankreich, Spanien sind für mich zusammen mit Deutschland, England so ein bisschen die Top 4.
Hast du gut
analysiert. Ja, ich glaube nicht mega mutige These. Ich hoffe natürlich noch auf Schweden, aber ich glaube, die sind nicht ganz so gleich stark. Christian, noch ein Keimtipp.
Sind WM Dritter gewesen? Nein, ich glaube, ein Keimtipp. Es hat schon Leute gegeben, die gesagt haben, Portugal müssen wir auf der Rechnung haben. Kann ich zu wenig beurteilen. Ich tippe jetzt mal Frankreich, weil irgendwann ist dann...
Irgendwann Münz.
Irgendwann die Zeit kommen, dass auch die einen Titel gewinnen. Und jetzt, wo so ein bisschen die goldene Generation mit Wendy Renner und so auch nicht mehr dabei ist, wo. Ja, vielleicht klappt es dann plötzlich.
Wir werden es sehen.
Aber ich merke, die EM kommt näher. Ich glaube, das EM-Fieber ist definitiv am Ausbrechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Eben. Wie gesagt, man sieht langsam wieder die Stadt überall, die Fahnen, die Fanzonen, die am Aufbauen sind, Trainingsplätze. Eben jetzt auf der Autobahn sieht man schon den Trainingsplatz von England, wie er beschriftet ist. Also ja, man sieht, es geht nicht mehr lang.
In Zürich hat es noch so rote Rahmen aufgestellt. Wisst ihr, was die sind? Die haben da irgendetwas mit der EM zu tun.
Das sind doch cool.
Ja, aber sollten die irgendetwas spezielles symbolisieren? Ah, Rot-Schweiz natürlich. Wow. Nein, gut, ja. Haben wir die Frage auch noch geklärt.
Ja, also ich glaube, das ist schon auch noch wichtig. Ich meine, wir reden jetzt immer über die Nazi, das ist eins. Und logisch wäre es wichtig, dass Nazi erfolgreich ist und möglichst lange in dem Turnier verbleibt. Aber ich glaube, Jetzt auch, wenn man jetzt die Nazi mal ein bisschen weglässt. Ich meine, die besten Mannschaften von Europa kommen in die Schweiz, in coolen Stadien, wo alle fast ausverkauft sind. Es gibt ganz viele Side-Events, es gibt Fanzonen an coolen Orten in diesen Städten. Ich glaube, es gibt wirklich ein Volksfest. Und wenn das Wetter gut bleibt, was natürlich zu wünschen wäre, ich glaube, hat für ganz viele Leute etwas dabei. Einfach die, die jetzt nicht eine mega Affinität haben, bis jetzt gehen zu Frauenfußball. Aber ich glaube, es wird wirklich ein Volksfest. Und von dem her, glaube ich, kann sich die Schweiz schon freuen, weil ich auch überzeugt bin, dass das Turnier top organisiert ist. Und eben Fans werden kommen aus England, aus Skandinavien, aus Island, aus Holland wird sicher
auch. Ganz viele Deutsche.
Ganz viele Deutsche, oder? Ich weiß nicht, wo die Holländer ein bisschen lokalisiert sind, aber ich nehme an, die Stadt, die Städte werden dann relativ orange sein. Und ich glaube, ja, es wäre schön, wenn sich die Schweizer Bevölkerung von dem anstecken lässt, jetzt ein bisschen unabhängig von der Nazi, oder? Von dem Volksauflauf und auch irgendwie ein bisschen stolz sein, dass die Schweiz so eine Kiste kann organisieren. Ich meine, das dürfen wir nicht unterschätzen. Also ich bin dann nicht so sicher, wann wir dann das nächste Mal wieder so ein grosses Event dürfen organisieren. Und von dem her, glaube ich, können sich alle freuen. Ja,
ja, und ich glaube, man hat auch gestern im Spiel oder im Stadion gesehen, es sind sehr viele Fans im Schweizer Liebling gekommen. Ich glaube, es ist mir vorher noch nie so krass aufgefallen. Mit Frauennamen hinten drauf, also nicht nur Schakka, sondern eben, es ist auch Bachmann, es hat so einen dicken Mann.
Ich habe eine mit Fabi Hum gesehen.
Wow. Nein, das, schon, ja, das habe ich auch gesehen, ein paar gesehen. Aber ja, nein, ich finde es schön. Ich finde es schön, wenn man sich da als Frauenfußballfan outet und mit dem Liebli stolz in der Stadt rumläuft. Es hat Zeiten gegeben, wo es plötzlich niemand interessiert hat. Und die sind jetzt vorbei, so wie man sieht.
Ja, ich wollte das Gleiche sagen. Mir hat das auch schon recht Vorfreude ausgelöst. So gestern Winterthur in Rot gesehen und darum hoffe ich, dass wir die ganze Schweiz in Rot sehen oder Orange oder welche Farbe immer. Ja, ich glaube, wir sind ready, oder?
Ich bin parat.
Ja, wir sind auch parat. Selbstverständlich, was dann immer passiert.
Genau, langweilig wird es sicher nicht. Ich bin überzeugt, dass wir ganz viele spektakuläre Stories haben werden, die wir darüber berichten können. Danke vielmals, Fabi Hum und Christian Finkbeiner, dass ihr die Premiere da innen mit mir gemacht habt. Es ist langsam ein bisschen warm bei uns im Studio. Ich glaube zwar nicht, dass es draussen kälter ist, aber ja, uns gibt es dann das nächste Mal mit einer Live-Sendung aus Basel zum Auftaktspiel. Und bis dann, ganz eine gute Zeit. Und falls ihr noch kein Rot-Weiss-Liebling gekauft habt, dann kauft euch noch eins. Ciao zusammen.
Forza Frauenfußball wird präsentiert vom Three Stripe Social Club bei Adidas.